Lieber Vater im Himmel, wir sind dir herzlich dankbar, dass du ein gebender Herr bist, dass du machst reich. Wir haben nichts, um etwas zu geben, aber wir wissen, dass du der bist, der gibt. Und du gibst viel mehr als das, was wir sehen können, viel mehr als die irdischen Dinge, die irgendwann vergehen werden. Du gibst Dinge, die nie vergehen werden, die einen Wert haben für die ganze Ewigkeit. Und das erwarten wir heute von dir. Wir möchten, dass du unsere Herzen reinigst, unsere Herzen bereitest, dass wir aufnahmefähig werden, dein Wort so aufzunehmen, wie du es geben wirst. Wir bitten dich, dass du unsere Geschwister segnen kannst, die Gruppen, die mit Singen weggefahren sind, Schwerin, Wismar, auch den Bruder Jakob da, wo er dein Wort weitergeben wird. Bitte schenk da deinen Segen dazu. Herr, wir brauchen dich. Wir können ohne dich nichts geben und wir freuen uns, unter deiner Führung zu sein. Auch hier in dieser Gemeinschaft erwarten wir deinen Segen, deine Führung. Und dir vertrauen wir uns an, erwarten es alles von dir. Amen. Wir nehmen Platz. Jetzt werden wir eine Einleitung hören und dann haben wir Zeit zum Gebet.
Ich freue mich, an dieser Sonntagmorgenstunde uns mit einem Wort aus dem Hebräerbrief begrüßen zu dürfen. Das Wort steht im zweiten Kapitel Hebräerbrief, die ersten drei Verse. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn wir das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Dieses Wort Gottes sagt uns, dass irgendwann wurde das Wort gesprochen und es waren Hörer, die es entweder angenommen haben oder abgelehnt haben. Das Wort sagt uns, dass das Wort, das gesprochen war, in Erfüllung gegangen ist. Es wurde gesagt, dass für das oder das andere eine Strafe kommen wird. Das oder das andere gefällt Gott nicht und das muss Gott bestrafen. Und wenn dieses Wort gesprochen war und so fest ist, sagt die Bibel, dass jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing. Warum sollten wir auf das Wort Gottes nicht achten? Welchen Grund haben wir, dieses Wort Gottes nicht zu beachten, dem Wort Gottes nicht zu folgen? Und dieser Schreiber sagt, darum sollten wir desto mehr achten auf das Wort, weil das genauso geschehen ist. Das Wort wurde gesprochen und die Menschen haben einfach gleichgültig darüber geguckt. Die haben das nicht wahrgenommen. Die haben gedacht, naja, was soll's? Wir haben das gehört, aber ob das so ist? Aber der Schreiber hier sagt, weil das in Erfüllung gegangen ist, weil das Wahrheit ist, sollten wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören. Ihr Lieben, Gott hat uns geschenkt ein Sinnesorgan, Ohren, um zu hören, um aufzunehmen, um zu speichern und daraus Gebrauch zu machen. Was tun wir damit? Hören das Wort Gottes und bleiben dabei gleichgültig? Oder sind wir aufmerksam und fassen den Entschluss, diesem Wort möchte ich glauben, diesem Wort möchte ich folgen? Und weiter sagt er, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Lieben, wisst ihr, das ist nicht so, dass wenn wir das Wort Gottes hören und vielleicht sagen, nee, das gefällt mir, ist eigentlich richtig oder das gefällt mir nicht und gehen ganz andere Richtung. Das Wort sagt, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Eigentlich sind wir einverstanden. Eigentlich sagen wir, und vor allem in der Öffentlichkeit oder ein Bekenntnis vor den anderen, ja, natürlich, vor den Gläubigen, das ist das Wort Gottes. Ich will auch daran glauben und folgen, das ist Wahrheit. Aber vorbeitreiben, wisst ihr, mir sagt das etwas, nicht, dass ich vom Ziel hinwegschaue und in eine andere Richtung gehe oder fahre. Vorbeitreiben sagt mir, ich schaue auf das Ziel. Ich weiß ganz genau, da ist das und treibe etwas vorbei, etwas daneben, nicht viel. Ich kann mich erinnern, in der Kindheit oder Jugend sind wir manchmal so in Luftballon, Luftschlauch vom Auto vollgepumpt mit Luft ins Wasser und dann im Fluss gefahren oder im Kanal. Und manchmal siehst du, du fährst dahin und da ist das Ziel. Und denkst du, naja, ich komme ja dahin. Und auf einmal merkst du ganz vor dem, gibt es eine leichte Strömung oder einen Wasserkreis, so, der dich dreht und du treibst am Ziel etwas vorbei. Du hast das Ziel immer vor den Augen, aber etwas vorbeitreiben. Nicht, dass ich sage, nein, ich habe damit nichts zu tun mit dem Wort und gehe in eine andere Richtung. Wir sind einverstanden, wir akzeptieren das angeblich und sagen, ja, aber das Wort Gottes sagt uns heute, dass wir am Ziel, das wir vor uns haben, nicht vorbeitreiben. Das ist ganz, ganz wenig, etwas und dann geht es vorbei, das Ziel. Ihr Lieben, man kann nicht mehr zurück, wenn das Ziel vorbei ist, kann man nicht mehr zurück. Das Ziel ist die Ewigkeit und wir möchten doch da sein. Und da vorbei zu treiben, heißt wahrscheinlich jetzt auf das Wort Gottes nicht so ganz genau Acht geben, nicht ganz genau dem folgen, was es sagt. Und mein Wunsch wäre heute, dass wir doch könnten aufmerksame Hörer sein, Zuhörer sein und das Ziel, das vor uns ist, behalten und ganz, ganz genau auf das Ziel zusteuern lassen. Und das vom Wort Gottes und durch den Geist Gottes geleitet. Amen. Wir beten noch. Wir sind dir innig dankbar, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen. Herr, wir wissen, dass es Zeiten gab, wo es nicht so war. Und dass es Zeiten kommen können, wo das nicht so sein wird, Herr. Und darum bitten wir dich, dass wir diese Gelegenheit, in dieser Gemeinschaft dein lebendiges Wort zu hören, wahrnehmen, dass wir aufmerksam zuhören können, Herr. Das Ziel ist vor uns und du bist der Steuermann. Bitte lass uns dir gehorsam sein und segne uns, deinem Wort zu folgen. Danke dir für diese Gemeinschaft. Amen. Thank you.
Ich frage euch mal, Kinder, wer von euch war schon mal im Schwimmbad? Oder vielleicht sollte ich fragen, wer von euch war noch nie im Schwimmbad? Keiner bestimmt, ne? Ja, ich möchte euch heute, seid ihr denn auch schon mal von dem Springbretter gesprungen? Drin? Hier in Halle da drin? Keiner? Doch bestimmt, ne? Und von dem Dreier, von diesem etwas so höheren? Auch? Aha. Ja, ich habe mich auch mal getraut. Danach nie wieder, aber ich habe es doch mal versucht. Ich möchte euch heute dann von einem mal erzählen, der ein bisschen nicht von diesem Dreier springt, sondern sogar von ganz höheren, vom 10 aus 10 Meter Höhe und so. Und der springt dann nicht nur runter ins Wasser, so ganz einfach, so wie wir es vielleicht mal versuchen würden, sondern er macht dazwischen noch eine Rolle oder er dreht sich noch und fällt dann erst ins Wasser. Das sind so Leute, die trainieren extra. Die springen extra aus solchen Höhen, damit sie zwischendurch ein bisschen so ja, Kunstsprünge machen können. Und von so einem möchte ich heute erzählen. Seinen ganzen Namen habe ich vergessen. Ich glaube, er hieß David mit Vornamen. Und dieser David, der wollte mit seiner Mannschaft, ist einmal zu so einer Meisterschaft gefahren und vorher haben die ja versucht zu trainieren. Also die haben ja vorher immer so ein paar Sprünge so gemacht. Und dort in diesem Lager hat er auch einen Christen kennengelernt. Dieser Christ, der hieß Michael, und dieser Michael, der hat ihm ganz viel über Jesus erzählt, wie er sich für ihn entschieden hat, was Gott ja für ihn getan hat. Und für diesen David war das alles so ganz komisch, weil aus seiner Familie glaubte keiner an Gott, es ging keiner in die Kirche, er hörte sowas zum ersten Mal, dass es einen Gott gibt, dass er ja für die Sünden der Welt gestorben ist. Das hörte er zum ersten Mal und deswegen interessiert ihn das alles ganz sehr. Nur als dieser Mike ihm dann selber sagt, ja, wann entscheidest du dich für Jesus? Oder du musst dich doch auch mal entscheiden für Jesus, sonst vergibt er dir deine Sünden nicht und du kommst dann in die Hölle dafür. Und das wollte dieser David überhaupt nicht hören und seitdem traute er sich auch gar nicht wieder mit diesem Michael zusammenzutreffen. Und er wollte ihn überhaupt nicht treffen, so, weil das gefiel ihm gar nicht, was er ihm sagte, sich für Jesus entscheiden, sowas, nein. Aber irgendwie war er doch immer unruhig geworden, seitdem ihm dieser Michael das gesagt hatte. Und ja, dann traute er sich mal und hat ihm gefragt, ob er ihm nicht ein paar Bibelstellen aufschreiben könnte, wo er über Errettung, über Sünden, Vergebung und sowas alles geschrieben steht. Dieser Michael tat es und dieser David hat sich das alles durchgelesen, ja, und hat sich im Moment noch nicht entschieden, aber er hat es sich wenigstens durchgelesen. Und dann, eines Tages, das war kurz bevor alle Spiele, also diese ganzen Meisterschaften begangen, da wollte er noch abends ins Schwimmbad gehen. Und weil das ja solche trainierten Leute waren, also weil das ja, die durften das dann so, dass sie dann sogar, egal wann, egal wie spät oder so, durften sie ins Schwimmbad gehen und dort trainieren. Also von diesen hohen Türmen da springen und damit sie für die Meisterschaft das auch gut könnten. Und so ist er einmal gegen 11 Uhr abends, war schon alles dunkel draußen, ist er dann ins Schwimmbad gegangen. Und das Schwimmbad war so, dass wo das Becken war, da drüber war das Dach aus Glas. Das heißt, man konnte den Mond sehen, wie er reinschien. Es war alles aus Glas. Und dann kletterte dieser David auf diesen hohen Turm. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch. Ich denke mal so 10 Meter vielleicht noch höher. Ging auf diesen Turm und stellte sich so hin, dass er mit dem Rücken zum Rand stand. Also er wollte so nach rückwärts dann ins Wasser fallen. Und auf einmal breitete er so seine Hände aus und auf einmal fielen ihm alle Bibelstellen ein, die er aufgeschrieben und gelesen hatte. Fielen ihm auf einmal alle seine Sünden ein, die er getan hat, alles das, was er falsch gemacht hat, wo er gelogen hat, wo er vielleicht gestohlen hat, wo er ungehorsam gewesen war, fiel ihm auf einmal alles ein. Und er wurde auf einmal so unruhig und wusste nicht, was er machen sollte. Dann, ja, er hielt seine Hände immer noch so. Und auf einmal sah er, weil der Mond schien ja direkt auf ihn, auf einmal sah er auf der gegenüberliegenden Wand ein Kreuz. Das war sein eigener Schatten, so wie er seine Hände so ausgebreitet hatte, sah er dann seinen eigenen Schatten als Kreuz. Und dann konnte er nicht mehr. Dann fiel ihm einfach nur ein, denn er konnte nicht mehr. Er wusste, dass er schuldig vor Gott war. Und dann ging er auf die Knie dort oben in 10 Meter Höhe und bekannte Jesus alle seine Sünden, alles, was er getan hatte, alles Falsche und so. Und er nahm ihn dann auch an. Das heißt, in diesem Moment wurde dieser David ein Kind Gottes. Und dann setzte er sich auf den Rand des Beckens und ja, dachte darüber nach, dankte Gott und betete noch weiterhin zu ihm. Auf einmal ging das Licht an im Hallenbad. Er sah, wie der Hausmeister, dieser Schwimmmeister, da ging und im Becken Wasser nachfüllen sollte. Auf einmal sah David und guckte rein. Es war kein Wasser im Becken. Das Becken war vollkommen leer. Irgendwas war mit dem Abfluss da kaputt gegangen. Jedenfalls wollten die das Wasser erst später, am nächsten Tag eigentlich, nachfüllen. Und auf einmal merkte David, ja, hätte er sich nicht zu Gott bekehrt, hätte er das nicht getan, wäre er vielleicht runtergesprungen und direkt in den Tod. Aber Gott hat es so geführt, dass er sich zu ihm bekehren durfte und er so sein Leben gerettet hat.
Thank you. Guten Morgen allerseits. Es ist für meine Frau und mich wirklich eine Freude, wieder hier mit euch Gemeinschaft zu haben. Wir freuen uns, dass der Herr Gnade gegeben hat zur Reise und noch eine Gelegenheit gegeben hat, unsere alte Heimat zu besuchen. Denn wir sind hier wirklich in Europa zu Hause. Wir haben ja hier einige Jahrzehnte verbracht im Dienst. Und hier ist, wo der Herr in unserem Leben sehr viel getan hat. Unser Text heute Morgen befindet sich in dem Evangelium Johannes. Und zwar steht er in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. In Johannes Kapitel 17. Und dort möchte ich den zweiten Teil von Vers 1 bis zu Ende von Vers 3 lesen. Johannes 17, 3 Mitte, 1 Mitte bis Vers 3. Dort sagt Jesus und er betet zu seinem Vater im Himmel. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche, in Einklang damit, dass du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er allem, das du ihm gegeben hast, ihnen ewiges Leben gebe. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahrhaftigen Gott, kennen sollten und den, den du sandtest, Jesus Christus. Jesus spricht Gott im Himmel als Vater an. Das tut er nicht im allgemeinen Sinn, sondern im ganz persönlichen Sinn. Gott war für ihn ein Vater in einem anderen Sinne, als er für uns, die wir seine Geschöpfe sind und seine Erlösten sind, dass er für uns Vater ist. Jesus war Gottes Sohn. Er war Menschensohn, weil er von der Maria geboren war. Er war Gottes Sohn, weil Gott sein wirklicher Vater war in der Geburt, in der Zeugung. Nun gibt es viele, auch im Christentum, natürlich auch in anderen Religionen, die mit diesem Glaubenssatz im christlichen Glaubensbekenntnis Schwierigkeit haben. Vor vielen Jahren diente ich auf einer Freizeit für, ich weiß nicht, waren es Studenten oder Akademiker, und noch ein Professor hatte dort zu dienen. Und er glaubte nicht, dass Jesus Christus Gottes Sohn war in der Geburt. Er glaubte, dass ein Mann, ein Mensch, der irdische Vater gewesen sei. Aber er sagte, Gott hatte seine Hand darüber gehalten, sodass Jesus als Außergewöhnlicher geboren wurde, sündlos. Nun, das ist eine sehr merkwürdige Auffassung. Sie stimmt natürlich nicht mit dem überein, was die Schrift uns überliefert. Aber es ist ein Versuch, fertig zu werden mit dem Problem. Wie schon gesagt, viele Menschen haben ein Problem damit, dass Gott einen Sohn haben sollte. Lasst mich auf einiges aufmerksam machen. Die Schwierigkeit liegt zunächst darin, dass wir nicht wissen, wer Gott ist. Verstünden wir unseren Gott, würden wir mehr über Gott wissen, wer ist er denn eigentlich? Hätten wir weniger ein Problem damit. Aber das ist das erste Problem, dass Menschen nicht wissen, wer der Gott ist, der einen Sohn bekommen hat. Wer ist dieser Gott? Nun, erstens ist er der, der alles geschaffen hat. Heute, wo sich nach unserer Kenntnis oder in unserer Kenntnis besser das Universum, das Weltall sich auszudehnen scheint, das heißt, wir erfahren immer mehr darüber, unsere Kenntnis wächst und das Universum wird für uns größer und größer. Damit sollte aber auch der Schöpfer uns größer werden. Denn er ist es, der alle Planeten, alle Sterne, diese Welt mit allen ihren Wundern, die Menschen, die Engel, alles, was es gibt, geschaffen hat. Das ist ein Glaubenssatz, den viele teilen können. Sie glauben schon, dass Gott alles geschaffen hat. Also, der Gott, der alles geschaffen hat, sollte es ihm denn so schwierig sein, ein Gefäß, ein kleines, ein Menschengefäß zu schaffen, in dem er wohnen könnte? Ja, nun kann dieses Gefäß, sagen wir, vielleicht den großen Gott nicht enthalten, beheimaten. Nun, auch das kann Gott. Der, der das Mikroskopische geschaffen hat, die Wissenschaft erforscht heute nicht nur das Weltall, sie erforscht auf dem anderen Ende der Schöpfungsskala auch das Kleinste, die Zelle. Und diese Zelle, dieses Kleinste unter den Wesen, wird uns heute immer komplexer und größer. Es ist geheimnisvoll, was da alles schon in einer winzig kleinen Zelle vorhanden ist. Der Gott, der die Zelle geschaffen hat, mit allen ihren Wundern, sollte es dem unmöglich sein, in einem Menschen zu wohnen? Aber noch eine andere, weitere Überlegung. Nicht nur hat Gott alles geschaffen und den Menschen, sei er groß oder klein in unseren Augen, er hat diesen Menschen in seinem Bilde geschaffen. Es ist nicht irgendjemand, dem Gott ähnlich geworden ist, als er einen Sohn bekam, sondern es ist das Geschöpf, das zuallererst in seinem Bilde geschaffen wurde. Ein Grund, weshalb Menschen Schwierigkeiten haben mit der Gottessohnschaft Jesu, ist der, dass man nicht weiß, wer der Mensch ist. Zuallererst wissen wir nicht, wer Gott ist, und zweitens kennen wir nicht einmal uns selbst. Wir Menschen sind nicht einfach noch etwas wenig mehr als die Tiere. Wir sind unendlich mehr als die Tiere. Wir haben vieles gemeinsam mit ihnen, das stimmt. Aber dann hat es einiges, dass wir überhaupt nicht gemeinsam mit den Tieren haben. Ich will mich jetzt nicht an dieser Stelle ausbreiten. Ich will nur daran erinnern, dass wir Menschen so groß sind und so phänomenal in unserer Zusammensetzung, weil wir im Bilde Gottes geschaffen wurden. In der Ähnlichkeit Gottes, fügt der Schreiber hinzu. Der Mensch wurde von Gott geschaffen als sein Ebenbild, als seine Ähnlichkeit. Adam und Eva waren Gott ähnlich in ihrem Wesen. Und dieser Gott der von Anfang an den Menschen in seinem Bilde, in seiner Ähnlichkeit geschaffen hat, dem war es von daher nicht unmöglich, diesem Menschen dann ähnlich zu werden. Weil der Mensch ihm ähnlich war, konnte er dem Menschen ähnlich werden in der Geburt Jesu Christi. Aber noch eine dritte Überlegung. Ein Grund, weshalb wir Schwierigkeiten bekommen mit der Gottessohnschaft Jesu Christi, ist der, dass wir nicht wissen, wie schlimm es mit uns bestellt ist. Wie groß Gott ist, wie groß der Mensch ist und wie niedrig und wie tief der Mensch gefallen ist. Wir halten noch zu viel von uns selbst. Wüssten wir eigentlich, wie schlimm es mit uns bestellt sei, dann hätten wir vielleicht weniger Schwierigkeiten mit dieser Wahrheit der Heiligen Schrift, dass Gott Mensch geworden ist, um uns nahe zu kommen, mehr noch, um unseren Platz einzunehmen vor dem Richter, der er selbst ist. Gott wird Mensch, um vor sich selbst, vor Gott, die Strafe, die er verfügte, auf sich zu nehmen. Diese Lehre finden Sie in keiner anderen Religion. Weshalb es auch keine Lösung gibt in irgendeiner Religion für das Problem Schuld. Es gibt keine Vergebung der Schuld in irgendeiner Religion. Höchstens übersehen. Höchstens ein, wollen wir davon vergessen. Oder man versucht noch einmal, sich aufzuraffen und besser zu sein. Aber das ändert nichts an der Vergangenheit. Die lebt weiter. Wir haben einen Gott, von dem wir lesen, Gott gedenkt des Vergangenen. Der vergisst das nicht. Es sei denn, die Vergangenheit gelöscht wurde, die versündhaftige Vergangenheit, durch den Tod Jesu Christi, durch sein vergossenes Blut. Dann ist die Schuld vergessen, aber nicht anders. Es gibt keine Religion in dieser Welt, die uns da weiterhelfen kann. Nur Gott selbst, der sich in der Heiligen Schrift geoffenbart hat und gesagt hat, ich bin einer von euch geworden, ohne diese Befleckung, ohne diese Schuld, ohne diese Sündhaftigkeit. Als Jesus auf dieser Erde umherging, ging ein absolut sündloser Gott in Menschengestalt einher. Und den haben sie ans Kreuz geheftet, nach dem Plan Gottes kam es so, damit er an unserer Stelle den von Gott verhängten Tod sterbe. Und jetzt in diesem Gebet, nachdem Jesus einige Jahre unter den Menschen gelebt hat, richtet er seine Augen gen Himmel und spricht zu seinem himmlischen Vater und sagt, Vater, jetzt ist es soweit. Die Stunde ist gekommen. Welch ein Wort! Wenn man das so oberflächlich liest, dann könnte man denken, ja und? Das weiß doch Gott im Himmel, der weiß alles. Er weiß, dass die Stunde bald da ist, wo er gekreuzigt werden soll. Jesus weiß es. Warum muss man das noch sagen? Es fällt mir auf, wenn Jesus mit Gott spricht, dass er Dinge erwähnt, die scheinbar selbstverständlich sind, aber sie werden ausgesprochen. Das ist die Gemeinschaft der Liebe. Die sagt vieles, das für beide, oder wenn es mehrere sind, schon bekannt ist, selbstverständlich. Aber wir dürfen auch nicht weiter vergessen, Jesus spricht nicht nur zum Vater. Er spricht nur zum Vater in dem Sinne, dass nur er angesprochen ist. Aber nicht nur Gott ist in der Gegenwart, gegenwärtig. Auch seine Jünger hören zu. Und wenn Jesus betet, dann ist er auch darin ein Beispiel für uns. Wie wir miteinander sprechen dürfen, wenn wir einander lieben, so wie Jesus seinen Vater liebte. Wenn eine wichtige Stunde gekommen ist, und jeder weiß das, es wird zum Beispiel gefeiert, eine Jahrhundertfeier oder etwas Ähnliches, und dann tritt der Prediger oder der Leitende hier zur Kanzel und sagt, jetzt ist es soweit. Der Tag ist gekommen. Das weiß doch jeder. Warum muss er das sagen? Die Tatsache, dass man das ausspricht, macht es uns noch einmal gegenwärtig. Dies ist ein großer Tag. Nicht irgendetwas stand vor der Tür. Ein Weltereignis stand da, das Kreuz. Die von Ewigkeit her geplante Erlösung stand jetzt vor der Tür. Und es geziemte sich, dass Gottes Sohn zu seinem Vater im Himmel sagte, Vater, jetzt ist es soweit. Die Stunde ist gekommen. Und beide wussten es. Und beide bereiteten sich vor. Und Jesus fährt fort. Und er sagt mit einer Bitte, Vater, verherrliche deinen Sohn. Das Kreuz sollte der Gipfel der Verachtung des Sohnes Gottes werden. Und angesichts dieser höchsten Verachtung bittet Jesus, dass Gott ihn groß mache. War Jesus nicht bereit, klein gemacht zu werden? Doch, die Stunde ist gekommen, er wusste es. Er ging ganz bewusst zum Kreuz hin. Auch in Gethsemane wusste er davon. Aber er wusste auch, wer er selbst war, Gott in Menschengestalt. Und er wusste auch, wozu er zum Kreuz hinging. Damit Menschen sehen möchten, hier hängt kein Verbrecher am Kreuz, sondern Gottes Sohn, der Sündlose, der es als Opferlamm tut. Und dazu brauchte es ein Großmachen des Sohnes Gottes vor Menschen. Und darum bittet Jesus, lass mich, Herr, groß werden in den Augen von Menschen, damit sie sehen, wer am Kreuz hängt, wer es ist, der so geschändet wird. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Jesus bittet um die Möglichkeit, Gott zu verherrlichen. Warum muss er das tun? Warum tut er es nicht einfach? Nun, es gibt gewisse Ordnungen auch bei Gott. Es geschieht dies und erst dann kann etwas anderes geschehen und so weiter. So hat Gott
die Welt, in der wir leben, gemacht. Und deshalb denken wir auch so. Wir wissen, zuerst muss dieses geschehen und dann kann das geschehen. Es gibt gewisse Notwendigkeiten. Niemand kann in diesen Gottesdienst kommen, wenn er zu Hause im Bett bleibt. Zuerst muss er aufstehen. Und dann muss er sich vorbereiten. Und erst dann kann er kommen. Niemand wird ihn im Bett abholen. Das geht nicht von selbst. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich auch verherrliche. Denn erst dann kann Gott in den Augen von Menschen groß gemacht werden. Ja, man hatte Gott kennengelernt durch das Alte Testament, durch die Offenbarung der Propheten. Aber der Gipfel der Offenbarung Gottes ist das Kreuz und die Auferstehung. Und dadurch offenbart Jesus Gottes Wesen in seiner Heiligkeit und in seiner Liebe. Wer nicht glauben kann, dass es wirklich Gottes Sohn war, Jesus Christus, der am Kreuz hing, dem fehlt der Schlüssel zur Erkenntnis der Größe Gottes in seiner Liebe und in seiner Heiligkeit. Gott ist der Schlüssel zur Erkenntnis Jesu Christi und Jesus Christus ist der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes. Die zwei gehören zusammen. Sonst bleiben wir und tappen wir im Dunkeln. Aber wenn Jesus Christus stirbt und wieder aufersteht und Menschen die Augen aufgehen für den, der dort starb und wieder auferstand, dann wird einem groß, wer der Gott war und ist, der das alles geplant und gewollt hat. Damit auch der Sohn dich verherrliche. Und dann spricht er weiter und Vers 2 hat eine Eigenart. Im Einklang damit, das tue du, im Einklang damit, dass du ihm Vollmacht gabst über alles Fleisch, damit er allem, das du ihm gegeben hast, ihnen ewiges Leben gebe. Wir haben hier 3 Verse oder 2,5 Verse. Der mittlere Teil, Vers 2, ist geschichtlich der Anfang. Vers 1 ist eine Bitte, Vater, tue dieses, damit ich später das tun kann. Verherrliche du mich, damit ich anschließend dich verherrlichen kann. Aber dieses tue du aufgrund von etwas anderem, das du bereits schon in der Vergangenheit tatst. Und Vers 3 wird dann die Folge von allem sein. Die Reihenfolge in der Geschichte des Heilsplanes Gottes ist also Vers 2, Vers 1, Vers 3. Was ist das Erste? Demnach oder entsprechend dem, dass du ihm Vollmacht oder Autorität oder Regierungsmacht gabst über alles Fleisch. Wann? Wann gab Gott Jesus Vollmacht über alle Menschen auf der Welt? Bedenken wir, Jesus existierte, bevor er geboren war, denn er war Gott. Als Jesus geboren wurde, wurde Gott Mensch, nahm er eine Menschenhülle an. Aber er bestand schon vorher. Und als Gott hatte er den Menschen geschaffen und verfügte über ihn. Er war der König der Menschen. Von 1. Mose 1 an. Warum sagt Jesus, dass Gott ihm dann Vollmacht oder Autorität oder Regierungsmacht gegeben hat über Menschen? Weil Jesus der Gott war, der Mensch wurde. Einer von denen, über die Gott König ist. Und es war nicht selbstverständlich, dass man dann Jesus als König ansehe, anerkenne. In Matthäus Kapitel 2 steht eine sehr interessante Geschichte. Jesus ist in Bethlehem geboren worden. Und da heißt es, dass Männer vom Osten kommen, wie weit her wissen wir nicht, und sie haben einen Stern gesehen. Und von daher folgern sie, dass ein König geboren sein müsste. Wie gar das kam, wissen wir nicht. Wir vermuten es, aber so erzählen sie. Sie kommen in Jerusalem an, der Hauptstadt Israels, forschen nach, fragen nach, wo ist denn der König, der geboren ist? Nicht, wo ist das Kind, das geboren ist und König werden soll, sondern wo ist das Kind, das König ist? Jesus war in der Krippe König, nicht jemand, der erst später König werden sollte, wie das bei anderen Menschen der Fall sein kann. Ein Prinz, der Sohn eines Königs, ist nicht König. Prinz Charles ist nicht König. Er ist Königssohn oder Sohn einer Königin und seine Mutter ist die Königin und es gibt keine neben ihr, auch nicht ihr Sohn. Er ist höchstens Prinz. Angehender König sollte die Königin vor ihm sterben. So ist es geregelt. Aber Jesus war als Kind bereits als König geboren. Aber das musste gesehen werden. Das musste erkannt werden. Diese Weisen, diese Heiden, die haben es erkannt. Israel hat es nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenige schon. Und jetzt sagt Jesus, du gabst mir Vollmacht. Gott gab es Jesus, König zu sein, Regent zu sein, schon in seiner Geburt. König zu sein über alle Menschen. Er war der König seiner Mutter. Das musste dann die Mutter nach gegebener Zeit auch erfahren. Das hat Jesus sehr höflich, aber ganz bestimmt auch gesagt bei der Hochzeit zu Kana. Das hat er ihnen schon deutlich gemacht. Als Zwölfjähriger wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Er hatte eine Vollmacht, eine Autorität, die er nicht immer ausübte. Aber er hatte sie, sie war ihm gegeben als Mensch, weil er Gott war. Diese Vollmacht hatte Jesus. Und weil er jetzt ans Kreuz geht, bittet er um seine Verherrlichung als Gott. Der König ist über alles Fleisch. Warum? Warum ist Jesus König über alles Fleisch? Eine gute Frage. Jesus gibt uns die Antwort. Damit er gebe ewiges Leben allen denen, die Gott ihm gegeben hat. Wenn ein Mensch erlöst werden will, muss er zu Gott kommen. Und Gott schickt ihn zu Jesus, denn Jesus ist der von Gott verordnete Erlöser. Niemand kommt zum Vater, außer durch Jesus Christus. Wenn jemand zu Gott kommen will in Reue und Buße, mit seiner Schuld, dann macht Gott ihn aufmerksam auf Jesus. Jesus gibt ewiges Leben denen, die zu ihm als Sterbende kommen. Und er gibt ihnen Leben, denn er ist der Gott, der Leben in sich hat und kann es jetzt anderen Menschen geben. Aber merken wir, Jesus gibt ewiges Leben, weil er schon vorher Autorität über mich hat. Und darüber möchte ich weiter mit uns nachdenken. Aber vielleicht hat der Chor inzwischen ein Lied und dann könnten wir gleich weitermachen. Haben Sie eins? Oder zusammen? Danke.
Das Lied Nummer 42. Gehen wir auf dazu. Lied Nummer 42. Sagt es laut, dass Gott die Liebe jeden Tag.
Wir begannen mit einem Problem der Gottessohnschaft. Ich möchte jetzt ein anderes Problem anschneiden. Vor einigen Jahren gab es in der evangelikalen Christenheit eine Kontroverse, eine Auseinandersetzung. Ja, manchmal kam es zum Streit, kann man sagen, über die Frage, wann wird Jesus Christus Herr im Leben eines Christen? Die einen sagten, man kommt zu Jesus Christus, so wie man ist, und die Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Man braucht nur zu glauben und dann ist man ein Kind Gottes. Man kommt so, wie man ist. Und später, dann muss der Zeitpunkt kommen, wo man merkt, Jesus Christus ist mehr als Retter. Er will Herr meines Lebens sein. Und dann muss das bewusst werden und muss erkannt und ausgesprochen werden. Du bist mein Herr. Und dann würde Jesus Christus Herr im Leben eines Menschen werden. Die anderen sagten, nee, nicht so. Es gibt kein Christsein, ohne dass Jesus Herr wird. Er wird schon Herr bei der Bekehrung. Man muss Buße tun vor einem, gegen den man rebelliert hat. Man darf nicht einfach nur so glauben und dann ist alles fertig und okay. Man muss seine Sünden bekennen, seine Schuld vor einer Regierung Gottes im Himmel. Und Jesus Christus ist Herr. Und wenn ich ihn als Retter und Herrn annehme, dann werde ich gerettet. Nun, diese hatten eine bessere biblische Lehre als die anderen, das ist klar. Denn wer zu Jesus kommen will, der muss erkennen, dass wir in Adam und Eva Gott entthront haben in unserem Leben. Und es gibt keine Bekehrung, keine Umkehr zu Jesus Christus, ohne dass man Gott als Herrn und Gott, als Souverän anerkennt. Das ist das Herzstück der Buße, dass er eine Autorität ist, ein Gott ist, gegen den wir uns verschuldet haben. Christ zu werden heißt also nicht nur Vergebung der Sünden zu bekommen, sondern einen neuen Herrn zu bekommen. Und der Heilige Geist macht das dann Wirklichkeit im Leben. Aber wir können noch ein Stück weiter zurückgehen. Dieser Text, den wir gelesen haben, du hast ihm Autorität gegeben, du hast ihm Vollmacht gegeben. Der besagt, dass Jesus Christus schon vor unserer Bekehrung unser Herr ist. Wir haben uns so daran gewöhnt, in einer Demokratie, in einer freien Gesellschaft, zu meinen, wir sind nun frei zu entscheiden, wie wir unser Leben gestalten wollen. Und auch wenn man unter einer Diktatur groß geworden sein mag, man gewöhnt sich sehr schnell daran, in einem freien Land zu leben und so zu tun, als könnte man selbst entscheiden und nicht alles einem vorgeschrieben wäre. Man gewöhnt sich sehr schnell daran. Es passt zu unserem Wesen. Noch ausgesprochener scheint diese Selbstverständlichkeit zu sein, scheint mir das zu sein, in Nordamerika, wo die Demokratie sehr viel älter ist. Menschen sind so schon seit Generationen damit aufgewachsen, dass sie die Regierung wählen und nicht die Regierung sie. Das Volk bestimmt. Und deshalb kritisieren sie auch und so weiter. Und sie leben so, als ob sie bestimmen könnten, wie ihr Leben Gestalt gewinnen soll. Und das ist ein Hemmnis, wenn wir mit dem Evangelium kommen. Plötzlich muss der Hörer sich daran gewöhnen, dass jemand sein Chef ist, sein Boss. Und das will er nicht gern hören. Und da ecken wir mit unserem Zeugnis an. Meine lieben Freunde, du bist nicht dein eigener Herr. Du hast einen Herrn. Du hast jemanden, dessen Sklave du bist, dessen Eigentum du bist, sein leibeigener Knecht bist du, auch wenn du kein Christ bist. Das wird deutlich an einigen Stellen in der Heiligen Schrift. Ich möchte zum Beispiel daran erinnern, dass selbst die irdischen Regierungen unter der Herrschaft Jesu Christi stehen. Die Regierung will heute, der Staat will heute, dass wir zurücktreten mit den Ansprüchen Jesu Christi und Gottes in der Gesellschaft. Man darf Gott in der Öffentlichkeit nicht allzu stark erwähnen. Zu Hause ja, in den eigenen Kreisen ja, da ist Freiheit der Religion. Aber in der Öffentlichkeit darf er nicht vorkommen. Wir aber dagegen müssen erkennen, dass dies eine Form von Christenverfolgung ist und wir werden uns aufmachen müssen und Mut fassen wollen, dagegen anzugehen. Wir müssen ganz neu anfangen, der Regierung mitzuteilen, wer Herr im Lande ist. Wer die Gebote bestimmt. Nicht der deutsche Staat, nicht der kanadische Staat bei uns. Gott ist Herr im Lande. Das gehört zu unserer Verkündigung. Jesus sagt hier, Vater, die Stunde ist gekommen und angesichts des Kreuzes sagt er, du hast mir Autorität gegeben, Regierungsvollmacht über alles Fleisch, alle Menschen. Und aufgrund davon darf ich bestimmen, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle kommt. Und wie man hier, bevor es soweit ist, zu leben hat. Diese Botschaft gehört zum Evangelium. Und wenn du Zeugnis ablegst, in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz, dann sage bitte nicht, nach meiner Meinung verhält es sich so, sondern es steht geschrieben, so ist es. Nicht nur meine Meinung, nicht nur mein Gewissen. Dieses mein Gewissen kennt die Bibel nicht. Sie kennt das Gewissen, das für jedermann gleich ist. Nicht, das ist gegen mein Gewissen. Es ist überhaupt verkehrt. Für dich auch und für mich. Für mich, weil es für uns alle verkehrt ist. Deshalb sagt mein Gewissen mir das. Weil das Gewissen eines jeden das sagt. Jedermanns Gewissen sagt, es ist schlecht, das Leben eines Menschen zu nehmen. Jeder Mensch weiß, dass es Sünde ist, Ehebruch zu begehen. Er tut es, er dämpft sein Gewissen, aber er weiß im Grunde, dass es verkehrt ist. Aber er bekommt eine gewisse Genugtuung davon, dass er ein selbstständiger Mensch ist, dass er noch nicht gestraft ist, nachdem er es getan hat. Und er hat das Empfinden, ich bin frei, ich darf tun, was ich will. Und das täuscht. Deshalb sollten wir ihn daran erinnern, du täuschst dich, du weißt sehr wohl, Ehebruch ist Sünde und Schuld vor dem lebendigen Gott. Es gibt einen, der König ist über die ganze Welt, und der heißt Jesus, der Christus, der Sohn Gottes. Der Gott, der Mensch wurde, um uns zu retten, der ist von vornherein der Gott, der über alle Menschen verfügt. Wie steht es denn geschrieben? Lassen Sie mich lesen aus Römer Kapitel 12. Wenn möglich so viel an euch liegt, mit allen Menschen habt Frieden. Sich selbst nicht rächen, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es ist geschrieben, die Rache ist meine Sache. Ich werde vergelten, sagt der Herr aller Menschen. Also, wenn dein Feind hungert, speise ihn. Wenn ihn dürstet, tränke ihn. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf seinen Kopf häufen. Lasse dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und jetzt ist Kapitel 12 zu Ende. Paulus hat geschrieben oder schreiben lassen, er hat diktiert. Und jetzt weiß er, was sein Leser hieraufhin sagen wird in Rom. Er hat von allen Christen gefordert, rächt euch selbst nicht, vergeltet nicht Böses, das an euch getan wird, mit Bösem, das ihr anderen zufügt. Passt auf, nehmt es hin, lasst es euch gefallen. Und jetzt kann sehr wohl, besonders ein Jude, der vom Gesetz her kommt und von Gott her geübt ist, von Schuld zu denken. Er weiß sehr wohl, was sich gehört. Gott belohnt und Gott straft. Und wenn jetzt Paulus mit seinem Evangelium kommt und plötzlich sagt, du sollst dir das gefallen lassen, dann sagt er, Moment einmal, Sünde muss bestraft werden. Im Alten Testament steht geschrieben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war die Regel für das Gericht. Nicht für die eigene Person, aber es musste etwas geschehen. Das weiß Paulus, dass diese Antwort und dieser Einwand kommen kann. Und jetzt schreibt er im nächsten Kapitel, welches die Lösung Gottes ist für dieses Problem. Denn wenn jeder Christ anfängt, die Sünde stehen zu lassen und niemand dafür sorgt, dass sie auch mal bestraft wird, dann geht es drunter und drüber in der Gesellschaft. Denken wir ja nicht, dass plötzlich jemandem das Herz sich rührt und dann dafür sorgt, dass alles dann gut wird. Nein, auch wenn wir unsere Feinde lieben, werden sie nicht notwendigerweise aufhören, uns zu verfolgen. Das folgt nicht daraus. Die einzige Sprache, die ein sündiger Mensch kennt, letztlich, ist die Sprache der Gewalt. Die Sprache der Liebe kann ihn ziehen, wenn er sich ziehen lässt. Aber wer nicht will, dann braucht es die Strafe der Gewalt. Und die übt Gott aus. Aber Gott tut es. Und er gebraucht Menschen dazu, aber eine gewisse Ordnung unter Menschen, die man Regierung nennt. Und so schreibt er weiter, jede Seele unterordne sich den überragenden Obrigkeiten. Jede Seele, nicht nur Christen, jeder. Denn es ist keine Obrigkeit in keinem Land, außer von Gott. Die vorhandenen Regierungen sind Obrigkeiten von Gott verordnet. Ich weiß, es sind hier Leute, die können das nicht verstehen. Aber ich denke, ihr habt gelernt, dass es auch anderes im Leben gibt, das man nicht verstehen kann. Nicht nur das. Und wenn wir unseren Gott lieben, dann vertrauen wir ihm, dass er alles richtig macht. Jedes Land hat die Regierung, die Gott bestimmt. Nicht wir sind Herren im Lande, in einer Demokratie. Gott und sein Sohn Jesus Christus, dem er Autorität gegeben hat, er ist Herr im Lande. Und das sollten wir irgendwann und irgendwie der Regierung mitteilen, wo wir Gelegenheit haben. Sollte der Christ diese Stimme erheben, denken wir an Johannes den Täufer. Johannes der Täufer war ein Prophet, von Gott gerufen, Jesus voranzugehen und ihm den Weg zu bereiten. Aber nun lesen wir von ihm, dass er zu einem Regierungsmann geht, Herodes, und teilt ihm mit, die Frau, mit der sie jetzt leben, gehört ihnen nicht. Sie gehört ihrem Bruder und sie haben kein Recht, sie als Frau genommen zu haben. Das ist Schuld. Wer war Johannes der Täufer, dass er seinem Regierungsmann, seinem König, das Recht hatte zu sagen, wie er zu leben hatte? Wer war er? Er war Sprachrohr Gottes. Gott war König über den König. Und Johannes war sein Prophet. Und Gott schickt Johannes und teilt dem König mit, dem Herodes, was Recht und was Unrecht ist. Dazu sind auch wir gerufen, der Regierung mitzuteilen, wer die eigentliche Regierung ist. Oder denken wir an Paulus. In der Apostelgeschichte Kapitel 24 lesen wir wieder von einem Verhör bzw. von einem Auftritt des Paulus vor der Regierung, vor dem Richter. Dieses Mal ist es der Gouverneur Felix. Und Paulus gibt sein Zeugnis. Oder ist es sein Zeugnis? Vor Agrippa hat er das getan, vor den Juden tat er es auch. Aber dieses Mal spricht er etwas anders. Es heißt ganz knapp, sehr deutlich, drei Punkte hat das Zeugnis von Paulus. Er sprach von Gerechtigkeit, von dem, das richtig ist. Jetzt stellen wir uns einmal vor, hier ist der gefangene Christ, Paulus, ein Missionar. Und er steht vor seinem Landesherrn und teilt ihm mit, wie das Gesetz im Land zu lauten hat. Was richtig ist und was nicht richtig ist. Was gerecht ist und was ungerecht ist. Er teilt dem Regierungsmann mit, wie es sein soll. Und zweitens, jetzt wird es persönlich. Er sprach von Selbstbeherrschung. Er sprach davon, wie ein Regierungsmann sich persönlich zu verhalten hat. Wenn er König über andere sein will, muss er zuerst König sein über sich selbst. Das hatte schon Salomo im Alten Testament gesagt. Es ist besser, über sich selbst herrschen zu können, als eine Stadt einzunehmen, über sie zu herrschen. Zuerst Selbstbeherrschung, dann Herrscher sein über andere, wenn das Gott so führt. Paulus legt dem Felix nahe, wie er sich zu verhalten hat. Das tut er als Zeuge Jesu Christi. Und so haben wir es zu tun, wo Gott uns hinstellt. Und sei es der Chef der ganzen Firma, dann sagen wir ihm, wie er seine Firma zu führen hat. Ja. Und dann sagt Paulus ein drittes. Es gibt ein Gericht, Felix. Ich stehe jetzt vor Ihnen. Sie sind mein Richter. Aber eines Tages werden Sie und ich vor einem größeren Richter stehen. Das war der dritte Punkt seines Zeugnisses, das kommende Gericht. So konnte das Zeugnis eines Christen in jener Zeit aussehen. Kein Wunder, dass der Heilige Geist Gelegenheit hatte, das Gewissen von Groß und Klein zu bewegen und auf Jesus Christus hinzulenken und das Reiche und Arme, Angesehene und Nicht-Angesehene, den Weg zu Jesus fanden und das Evangelium schnellen Lauf nahm in jener Zeit, in jener Gesellschaft. Wir dürfen nicht zurückstecken mit unserem Zeugnis, nicht unter einem Fass tun, den Leuchter, den Gott uns gegeben hat. Gott ist doch Herr der Familie. Ihr Väter, ihr werdet nie zurande kommen mit euren Kindern. Sie sind als Sünder geboren, als Rebellen gegen Gott und den Himmel. Und mit diesem Wesen, mit dieser Natur, mit dieser Neigung im Menschen werdet ihr nie fertig werden und ihr Mütter auch nicht. Und ihr könnt schimpfen und vorschreiben bis dahin. Das Kind wird nicht fertig werden mit euren Vorschriften. Bis du klar machst, dass du nicht die letzte Autorität bist. Bis du das Gewissen des Kindes ansprichst. Denn das Kind weiß, Römer 2, Vers 14 und 15 in der Gegend, jedermann weiß, wir alle sind letztlich, groß oder klein, Wesen, die vor einem Schöpfer, einem Richter stehen. Das ist das Wesen des Gewissens. Und wenn wir dem Kinde mitteilen, schau einmal, Kind, auch ich stehe unter Gott. Und die Mutter sagt es dem Kind. Und was ich dir sage, das kommt nicht von mir. Das hat Gott uns allen mitgeteilt. Hier steht es geschrieben. Dies ist richtig und das ist nicht richtig. Es ist nicht nur richtig und unrichtig für dich, auch für mich. Du und ich sind hier Brüder und Schwestern vor einem Richter. Und wenn du das so sagst, dann bekommt das Kind von der Natur her, denn Gott hat es geschaffen, von der Wahrheit her, von der Wirklichkeit her, ein Bild von seiner Situation. Dann sieht er dich als Elternteil in einem anderen Licht. Was sagte denn der Offizier, der mit seiner Not zu Jesus kam? Er sagte, bitte komm, Jesus, denn auch ich stehe unter einer Obrigkeit, unter einem Offizier. Das heißt, er hat Autorität bekommen und Kraft dessen hat er Autorität über seine Soldaten und leibeigenen Knechte. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er, weil ich die Autorität von oben habe. Und er weiß, er hat es nicht nur mit mir zu tun. Und wenn ich zu jenem sage, gehe, dann geht er. Mit anderen Worten, wenn du, Jesus, zu dieser Krankheit sagst, geh, dann wird sie gehen, weil du eine Autorität im Himmel hast. Das nannte Jesus Glauben. Ein Erkennen der Wirklichkeit. So war es. Jesus stand unter dem Vater im Himmel und Kraft dessen hatte er Vollmacht über alles Fleisch, zu heilen oder zu zerstören, zu töten oder lebendig zu machen, aufzuwecken. Die Familie steht unter Gottes Herrschaft. Nicht wir sind die Herren in der Familie. Nicht wir sagen, wo es lang geht, sondern unser gemeinsamer Herr im Himmel, der sagt es, wo es lang geht. So hatte Gott die Familie geschaffen. 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott den Mann und die Frau, beide in seinem Bilde. Mann weiblich, Frau, Mann männlich, Frau weiblich. Und so können sie Kinder bekommen. Das heißt, in der Geschlechtlichkeit liegt die Familie als Keim vor. Die Gesellschaft, sie steht unter der Führung eines Schöpfers. Und Gott sagt, was Ehe ist, was der eine zu tun hat, was der andere zu tun hat. Die ersten Kapitel der Heiligen Schrift teilen uns mit, dass Gott, der Schöpfer, der Herr im Himmel, Herr der Familie ist. Das Neue Testament greift das auf. Paulus tut es in 1. Korinther, Kapitel 11. Wenn er den Frauen und Männern mitteilt, wie sie sich zu verhalten haben, dann sagt er, schau einmal, so sagt es die Bibel in den ersten Kapiteln. Auch in Kapitel 14, das Gesetz sagt es so, sagt allen Menschen so. Und deshalb sollten wir Christen die Ersten sein, die es so machen. Die Familie steht unter der Regierung Gottes. Und deshalb wollen wir sie unter seiner Hirtenführung auch leben. Unser Gott im Himmel ist nicht nur Herr, sondern er ist Hirte. Er hat nicht nur einen Richterstab, er hat einen Hirtenstab, mit dem er uns heimholt und heilt und führt auf Auen durch die Schlucht hin zur Sicherheit zum Hause. Das ist unser Vater im Himmel. Unser Gott ist nicht nur ein Gott, der Regierungsherr ist, sondern er ist ein Gott, der Hirte ist. Und daran möchte ich uns zum Schluss erinnern. Ob wir nun heimatlos sind oder in einer Familie geborgen, ob wir Christen sind oder zu einer anderen Religion gehören, es gibt einen Gott, der uns alle geschaffen hat und der seinen Sohn gegeben hat für uns alle, der für jeden gestorben ist und der jeden heim in seine Gemeinschaft ruft. Das ist, was er in seiner Selbstoffenbarung der Bibel gesagt hat. Wir wollen heute Nachmittag, so der Herr Gnade schenkt, Fortsetzung machen mit diesem Thema: Jesus ist Herr über alles. Inzwischen danke ich für die Aufmerksamkeit. Wir wollen noch eine Gebetsgemeinschaft legen, wenn das möglich ist. Wer den Herrn anrufen möchte, der tut das. Wir stehen dazu auf.
Thank you.
Christus, wir sind dir herzlich dankbar, dass du Gott bist, dass du den Himmel verlassen hast und auf diese Erde gekommen bist. Sündlos, schuldlos, um uns, die wir voller Schuld und Sünden sind, von der Sünde zu befreien und auch von dem Tode zu befreien. Und nur in dir allein ist das Heil. Wir freuen uns darüber, Vater, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit die Errettung da sein kann für einen jeden Menschen auf dieser Erde. Und heute wird das Wort gepredigt, dieses Erlösungswerk, diese Möglichkeit, von der Schuld frei zu werden. Herr, gib, dass es Frucht bringen kann. Gib, dass das Wort wirken kann in unseren Herzen. Ich bin dir dankbar für den Trost, den du schenkst. Danke, dass dein Wort zurechtweist. Danke, dass dein Wort uns dich erklärt und uns selber erklärt, damit wir verstehen können, wer das Sagen hat, wer der Herr ist, wer regiert. Bitte lass uns darüber nachdenken. Lass es in unserem Herzen wirken und Frucht tragen für die Ewigkeit. Ich bin dir dankbar für all das, alles, was wir gehört haben, und lass es zum Segen werden. Segne unsere Geschwister, da wo die sind, im Urlaub, die Geschwister, die krank sind, und einen jeden von uns möchtest du auch weiterhin führen. Lass deinen Namen verherrlicht werden durch unser Leben. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.